Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Wir wollten Sichtbarkeit erzeugen.
Alles, was sichtbar ist, was für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft, für die Bewohner und Bewohnerinnen sichtbar ist, hat Auswirkungen.
Also bekannt und berühmt sind halt die Männer geworden und nicht die Frauen.
Der öffentliche Raum ist der Ort der kollektiven Erinnerung, in dem wir sozusagen das Politische verhandeln. Und da braucht es die Sichtbarkeit von Frauen. Wenn die nicht gegeben ist, dann geht die da einfach was ab. Also dann stimmen die Machtverhältnisse nicht.
Das sind einfach so ganz alltägliche Sachen. Wo trifft man sich? Ja, bei der Frieda Reumann oder auch bei der Rosalia-Hahn-Allee.
Seit dem vergangenen Jahr hat Bad Ischl 9 neue Straßen und Platznamen. Diese 9 Orte sind nach Frauen benannt. Und das ist nicht zufällig so passiert, nein, dahinter steht ein ganzes Projekt, das Geschichten aufgearbeitet hat von bekannteren und unbekannteren Frauen, die in Bad Ischl eine Rolle gespielt haben. Ein Projekt zur Erinnerungskultur, ein Projekt zur Sichtbarmachung weiblicher Geschichte und weiblicher Geschichten in der Stadt Bad Ischl. Herzlich willkommen zu einem Radio Libre Regional, sagt Magdalena Stammler. Also, Bad Ischl hat 9 neue Straßen- und Platznamen. Doch wer sind die Frauen hinter diesen Namen? Und warum sind diese Benennungen so außergewöhnlich? Initiator des Projekts war Mario Fried Wagner und in Zusammenarbeit mit einer HistorikerInnenkommission bestehend aus Marie-Therese Arnbaum, Nina Höllinger und Christian Kläuber und mit der Unterstützung durch die lokale Politik konnte die Idee schließlich 2024 realisiert werden, weibliche Identitäten im Stadtbild wiederzuspiegeln. Am vergangenen Weltfrauentag haben sich die Fremdenführerinnen in Bad Ischl mit der hiesigen Frauenberatungsstelle zusammengetan und eine Führung gestaltet, die speziell den Geschichten der Frauen in Bad Ischl gewidmet war. Eine große Rolle dabei spielten natürlich auch die 9 neuen Straßen- und Platznamen, die es seit dem vergangenen Jahr gibt. Ich habe die Fremdenführerin Dorothea Kranerbittel getroffen und mit ihr eine Tour zu einigen der Schauplätze gemacht. Mitten im Zentrum von Bad Ischl gibt es eine Gasse, die bis vor kurzem namenlos war. Sie verbindet die Kaiser-Franz-Josef-Straße mit der Schulgasse und heißt nun Betty-Kohn-Gasse. Fremdenführerin Dorothea Kranerbittel erzählt über das Schicksal der Frau, nach der die Gasse benannt wurde.
Die Betty Kohn war eine jüdische Frau. Die ist mit einem Jahr schon nach Ischl gekommen mit ihren Eltern. Ihre Schwester wurde dann in Ischl geboren. Die Familie Kohn stammte ursprünglich aus Ungarn und kam aber über Gmunden hierher. Also ihre Eltern waren schon länger in Gmunden sozusagen. Und die Mutter, die Julie Kohn, hatte ein Wäschegeschäft am Kreuzplatz. Und die Betty Kohn und ihre Schwester haben dann von der Mutter das Geschäft übernommen, das ab 1914 eben da vorne in der Schulgasse gelegen ist. Und die Betty Kohn und die Ida Kohn haben sich auch ein eigenes Haus in der Leitenberger Straße gekauft und besessen, und 1938 eben, wie die Machtübernahme war, hat man dann der Betty Kohn dieses Haus genommen und hat sie im Endeffekt dann auch von Ischl vertrieben. Ihre Schwester war zu der Zeit schon tot, weil die war krank und ist schon 1938 zu Beginn des Jahres verstorben. Und die Frauen oder halt die jüdischen Vertriebenen, die sind dann nicht gleich in ein Konzentrationslager gekommen oder nicht immer gleich, sondern waren dann in so Sammelwohnungen in Wien. Und die Betty Kohn war dann tatsächlich auch 3 Jahre lang in Wien in eine Wohnung gepfercht mit vielen anderen jüdischen Frauen und ist dann deportiert worden und im Konzentrationslager verstorben. Und es ist halt auch ein großes Anliegen, dass man jetzt diese Familien, diese Namen, die in Ischl ansässig waren, wieder mehr oder weniger hier in den Alltag integriert, weil wenn man nimmer mehr drüber redet oder wenn die in Vergessenheit geraten, dann sind sie halt wirklich verstorben und auf nimmer wieder verschwunden. Und diese Familie Kohn war eine der Familien, die quasi am längsten hier ansässig war. Die Betty Kohn ist mit 65 Jahren hier vertrieben worden und hat 64 Jahre in Ischl gelebt. Also sie war quasi eine Ischlerin. Ja, anhand von der Betty Kohn sieht man auch, dass Frauen seinerzeit auch durchaus Geschäfte gehabt haben oder auch geschäftstüchtig waren, Unternehmerinnen waren. Das ist nichts Neues. Es ist einfach so, dass im Dritten Reich die Rolle der Frau wieder einen Rückschritt erlebt hat. Also es war ja eigentlich nicht so, dass die Frau generell hinterm Herd und bei den Kindern war. Das war nur von 1950 bis 1970 wirklich so in der Gesellschaft.
Das war eine Idee von den Nazis.
Genau, es war eine Idee von den Nazis, aber die Frauen waren durchaus früher auch arbeitstätig. Sicher, sie waren nicht gleichberechtigt, weil normale Arbeiterinnen haben natürlich weniger verdient, viel weniger verdient als Männer.
Betty Kohn war also eine erfolgreiche Geschäftsfrau in Bad Ischl bis zur Herrschaft der Nazis. Die Schwestern führten das Geschäft ohne finanzielle Schwierigkeiten und unspektakulär über Jahrzehnte. So steht es in dem Buch »Neun Frauen aus Bad Ischl«, das die Geschichten der Frauen porträtiert, nach denen die 9 Plätze bzw. Straßen benannt worden sind. Die Historikerin Nina Höllinger hat den Geschichten nachgespürt und akribisch recherchiert. Wie sie die Arbeit empfunden hat und was ihre Gedanken zum Projekt sind, jetzt da es Wirklichkeit geworden ist und Fremdenführerinnen die Gäste in Bad Ischl auch zu den neuen Plätzen eben führen können und diese Geschichten erzählen können, dazu später mehr. Bei meiner Führung geht es jetzt nämlich weiter. Von der Betty-Kohn-Gasse wandern wir die Kaiser-Franz-Josef-Straße hinauf.
Weiter geht's, wir gehen in Richtung Kreuzplatz.
Ja genau, wir gingen in Richtung Kreuzplatz, da begegnen wir jetzt dann gleich Helene Löhner-Beder, der Frau von Fritz Löhner-Beder.
Angekommen am Helene Löhner-Platz erzählt Dorothea Kranerbittel.
Also Helene Löhner-Beder war die Frau von Fritz Löhner-Beder und der war ein ganz berühmter und bekannter, erfolgreicher Librettist zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es war ja der Librettist von Franz Lehár, deswegen stehen wir auch hier vom Lehár Filmtheater und deswegen wurde dieser kleine Platz hier noch Helene Löhner-Beder benannt. Es war ja so, dass die Familie Löhner, die heute unter dem Namen bekannte Schrattwiller besessen hat. Die hat hier im Sommer mehr oder weniger in der Schrattwiller die Sommerfrische, die Sommermonate verbracht. Die Helene und der Fritz hatten 2 Töchter. Und Fritz Löhner-Beder hat sie ja, bevor Österreich ans Deutsche Reich angeschlossen wurde, schon in Wien lautstark über Hitler geäußert, öffentlich in Kaffeehäusern. Und er war im ersten prominenten Zug, der in ein KZ geführt hat. Also 1938 wurde er schon interniert. Und im Juli 1938 hat die Helene Löhner-Beder die erste Vorladung bekommen bezüglich der Villa Felicitas, bezüglich der Schrattvilla, dass dieses Haus arisiert wird, dass sie es verkaufen muss. Und sie hat sich wirklich sehr heftig dagegen gewehrt und hat sich Rechtsanwälte genommen, weil sie natürlich ihren Besitz retten wollte. Im November 1938 hat sie allerdings dann die Papiere unterschrieben, dem Wilhelm Händel, dem Arisseur von Bad Ischl, weil man ihr immer wieder gedroht hat, dass ihr Mann quasi aus der Haft nicht mehr entlassen werden würde. Was sowieso schon der Plan war, das hat sie zu der Zeit noch nicht gewusst natürlich. Sie kam dann mit ihren Töchtern auch nach Wien, also sie haben ja in Wien einen Wohnsitz gehabt, aber der wurde ja dann auch enteignet. Und sie kam auch in eine Sammelwohnung, in eine Ortversammelwohnung und wurde dann aber 1942 deportiert. Und bis 1942 hat sie immer wieder versucht, die Villa oder Privateigentum der Villa zurückzubekommen. Also sie hat sich da wirklich engagiert. Und wenn man da Interesse daran hat, an der Geschichte, dann würde ich auch empfehlen, dass man das Stadtmuseum Bad Ischl besucht, weil da haben wir ja jetzt einen eigenen Bereich, der sich mit dem 20. Jahrhundert, mit der Geschichte beschäftigt. Und da ist wirklich dieser Fall Löhner Beder ganz gut aufgearbeitet und wird dort gezeigt sozusagen.
Ja, es ist ein prominenter Platz da vor dem Leha-Theater, oder? Da kommen auch viele Touristen vorbei.
Ja, genau. Ich meine, bislang haben wir ja da nur vom Theater gesprochen und von der Kur und der Sommerfrische. Und jetzt haben wir da natürlich die Möglichkeit, dass man da auch andere Themen bespricht. Und seit dem letzten Jahr fließt natürlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch immer wieder in den Stadtführungen mit rein, sozusagen.
Imperialer Kult, touristisch aufgemascherlte Kaisernostalgie. Eigentlich kommt man nicht umhin, eine engagierte Fremdenführerin in Bad Ischl zu fragen. Wie ist das eigentlich? Interessieren sich die Menschen, die kommen, überhaupt für die weiblichen Geschichten?
Doch schon. Also die Frauen interessieren die Gäste natürlich. Und es sind nicht nur die Frauen, die sich für die Frauen interessieren, sondern auch die Männer. Und es ist ja so, dass Frauen durchaus auch künstlerisch tätig waren, nur hat man das halt nicht mehr oder weniger in die Öffentlichkeit getragen. Also bekannt und berühmt sind halt die Männer geworden und nicht die Frauen. Das ist halt das, das wir jetzt im Endeffekt in unserer Zeit Gott sei Dank nicht mehr haben. Es geht natürlich oder ist Gott sei Dank schon, sind wir auf dem Level, dass wir gleich sind. Und ich denke, das ist auch das Ziel. Das ist auch das Ziel vom Weltfrauentag, dass man den Menschen auch ein bisschen den Geist öffnet und dass wir immer weiterkommen in der Gleichstellung und dass man einfach auch wirklich gleich behandelt wird und die gleichen Chancen hat.
Und auch gleich sichtbar ist in der Geschichte auch.
Genau, und natürlich auch gleich sichtbar ist in der Geschichte.
Sichtbarkeit war natürlich ein zentrales Anliegen des gesamten Projektteams. Wird diese Sichtbarkeit weiblicher Namen auch etwas verändern in der Wahrnehmung der Stadt Bad Ischl? Dazu meint Nina Höllinger:
Alles, was sichtbar ist, was für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft, für die Bewohner, Bewohnerinnen sichtbar ist, hat Auswirkungen. Und man braucht ja nur durch Ischl durchgehen oder früher durchgehen, keine einzigen oder kaum ein Frauenname. Und jetzt ist es doch mit 9 Frauen, die da Plätze erhalten haben, ist schon ein großer Schritt getan. man, wo trifft man sich, wenn man sich was ausmacht? Das sind einfach so ganz alltägliche Sachen. Wo trifft man sich? Ja, bei der Frieda Reumann oder bei der Rosalia-Hahn-Allee. Es ist einfach schön, wenn diese Namen dann auch im alltäglichen Gespräch, in ganz alltäglichen Situationen einfach auch immer und immer wieder benannt werden, gesagt werden und man sich vielleicht auch mit der Geschichte dieser Frauen auseinandersetzt. Wie nachhaltig der Erfolg ist, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht ganz sagen. Aber es wäre natürlich schon ein Ziel, dass sich Ischl auch selber anders wahrnimmt, also abseits eben von den bekannten Geschichten, dass man eben neue Wege auch für Bad Ischl findet, neue Zugänge, wie sich die Stadt selber sieht, wahrnimmt, dass Frauen eben auch in Bad Ischl eine wichtige Rolle gespielt haben und nach wie vor spielen. Und dass man das einfach auch wirklich sieht, einerseits sieht, aber auch, dass sie die Bewohner halt und Bewohnerinnen selber, die Bürgerinnen einfach anders wahrnehmen auch, dass sie doch sehr wohl eine Rolle gespielt haben in der Stadt.
Christian Kläuber, der ebenfalls in der HistorikerInnenkommission mitgearbeitet hat, beschreibt den öffentlichen Raum darüber hinaus als historischen Ort. Große Persönlichkeiten und wichtige Akteure des politischen Lebens bekämen dort eine Bühne oder das, was gesellschaftlich erreicht worden ist. Um die Schicksale von Frauen sichtbar zu machen, war es ihm als Stadtgeograf besonders wichtig, Flächen im Zentrum der Stadt zu wählen, die eine hohe Frequenz von FußgängerInnen ermöglichen und eben genau nicht solche, die in der Peripherie liegen. Somit liegen die neuen Plätze bzw. Straßen im öffentlichen Raum von Bad Ischl alle zwischen Bahnhof, Traunufer, Lehartheater, Kurpark und Sissipark, also sehr zentral. Christian Kläuber war es auch, der die bis dorthin unbenannten Flächen in Bad Ischl ausgemacht hat, die nun die Namen von Frauen tragen. Nina Höllinger beschreibt die Zusammenarbeit im Projektteam als ausgesprochen angenehm und auf Augenhöhe.
Es war ein Herzensprojekt, wirklich von allen kann man eigentlich schon sagen. Und ein großes Dank, glaube ich, muss man Christian Kläuber sagen, der da sehr intensiv recherchiert hat und das wirklich sehr zeitaufwendig war. Und er sich da wirklich sehr, sehr bemüht hat, es auch so zu gestalten, dass es wirklich auch verwirklichbar ist für die Stadt zum Beispiel, ohne größere Komplikationen, ohne größeren Aufstände, wenn man eben zum Beispiel Straßen umbenennt, sondern dass man wirklich neu benennt. Da muss man, glaube ich, schon sagen, dass er da sehr viel auch geleistet hat.
In unserer Korrespondenz schreibt mir Christian Kläuber, es sei für das gesamte Projektteam wichtig gewesen, eine für die Stadtpolitik auch möglichst durchsetzbare Lösung anzubieten. Umbenennungen seien wesentlich komplexer und langwieriger und verursachten Unruhe, Widerstand und stadtpolitische, technische und obendrein kartografische Herausforderungen. Neubenennungen, meint er, seien daher der einfachere Weg. Und Neubenennungen haben auch darüber hinaus noch einen Vorteil, nämlich die Möglichkeit, besondere Räume hervorzuheben und auch die sichtbar zu machen. Wie zum Beispiel jenen Platz, zu dem ich mich mit Fremdenführerin Dorothea Granerbittel als nächstes aufmache. Mittlerweile sind wir auf dem Weg in den Kurpark.
Wir gehen jetzt weiter im Kurpark, so Richtung Musikpavillon. Weil da hat man einen Platz, also diesen Platz wieder nach einer Frau benannt, und zwar nach der Resi Pesendorfer, die ja jetzt im Salzkammergut eh schon einfach
keine Unbekannte ist.
Einen Erkennungswert hat sozusagen. Sie war lange vergessen und Gott sei Dank hat man sich wieder mit der Theresia Besendorfer beschäftigt, denn sie war ganz eine wichtige Frau im Widerstand gegen die Nazis im 20. Jahrhundert. Und der Platz vorm Musikpavillon ist eben jetzt der Resi Besendorfer Platz.
Und der Platz hat vorher gar keinen Namen gehabt?
Nein, der Platz hat gar keinen Namen gehabt. Und wie gesagt, die Theresia Besendorfer war eine Widerstandskämpferin. Und zwar hat es ja im Salzkammergut einen organisierten Widerstand gegeben. Aber was am Ende des Krieges natürlich in den letzten Jahren ein Thema war, war eben dieses Versteck in den Bergen, der Igel, der vom Sepp Blieseis da mehr oder weniger organisiert wurde. Und die Resi Pesendorfer hat eben die Versorgung der Männer organisiert, weil man musste die ja auch mit Nahrung versorgen. Und sie hatte auch eine wichtige Aufgabe, und zwar in der Nachrichtenüberbringung. Also sie hat auch Nachrichten überbracht und sie hat auch mitunter Widerstandskämpfer versteckt. Also sie hat ja mehr oder weniger in einem Haushalt gearbeitet, in einer Villa oben in Rettenbach, also Richtung Rettenbach da. Das war eine Sommervilla von einer reichen Familie. Das heißt, diese Familie war ja nicht oft hier. Und in dem Haus, auf dieses Haus hat sie geschaut, hat sie sogar auch einen Widerstandskämpfer versteckt.
Mehr über die Geschichte des Verstecks Igel und Resi Pesendorfer gibt es in der FRS-Serie Fragmente des Widerstands nachzuhören.
Nach dem Krieg hat man die Resi Pesendorfer, sie war sehr bescheiden. Sie hat ihr eigenes Tun nicht an die große Glocke gehängt. Man hat im Nachhinein viel mehr Augenmerk auf die Männer gelegt und die Resi Pesendorfer ist in Vergessenheit geraten. Und mit der Aufarbeitung dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts hat man auch die Resi Pesendorfer, ihre Geschichte, wieder ausgegraben. Und jetzt kriegt sie die Anerkennung, die sie eigentlich zu Lebzeiten gar nicht bekommen hat. Also auch nach dem Krieg natürlich nicht.
Vom Theresia-Pesendorfer Platz im Kurpark gehe ich mit Dorothea Kranerbittel weiter.
Okay, wir sind durch den Kurpark durchgegangen, wieder Richtung Traunkee eigentlich.
Wir sind jetzt im Hof vom Hotel Austria. Und das ist ja eigentlich ein Garten. Und dieser Platz, der Garten, wurde jetzt nach Frieda Reimann benannt. Frieda Reimann ist eine Journalistin und Feministin gewesen, die quasi als eine der ersten Frauenrechtlerinnen Bad Ischls bezeichnet werden kann. Sie war Sozialistin, also hier war ja die Arbeiterschaft sehr stark und sie hat schon für Arbeiterzeitungen geschrieben für die Frauenrechte in Arbeiterzeitungen und hat auch schon Gedichte verfasst und so weiter. Also Frieda Reimann, kann man sagen, war eine der ersten weiblichen Politikerinnen.
Dazu hier ein Auszug aus dem Buch Neun Frauen aus Bad Ischl. Frieda Reimann arbeitete eng mit der Bezirksvorsitzenden Maria Zieger aus Ebensee zusammen und nahm mit ihr an der Landesfrauenkonferenz 1930 in Linz teil. Sie trat selbst als Vortragende oder Mitwirkende bei zahlreichen Versammlungen und Veranstaltungen auf und sprach beispielsweise über Kindererziehung, Kampf der Frauen um Gleichberechtigung oder Partei und Frau. Sie kann durchaus als eine der ersten Frauenrechtlerinnen des Salzkammerguts und vor allem Ischls bezeichnet werden. Sie starb am 2. Dezember 1937 in Bad Ischl.
In Richtung Mitte Pfarrgasse, Pfarrgasse 11, das ist da, wo jetzt noch unsere Gemeinde ist. Und an der Stelle hat es ab 1887 eine Frauenschule gegeben für Stickerei und Weberei. Und diese Frauenfachschule
hat die Marie Spanitz gegründet. Marie Spanitz war eine ledige Frau. Also sie hat das als ledige Frau zustande gebracht und hat hier 1887 diese Schule gegründet. Das war die Vorreiterschule der HBLA. Deswegen ist der Marie Spanitz Platz, der nach ihr benannt ist, im Sissi-Park, quasi unterhalb von der HBLA. Und was auch noch ganz spannend ist, diese Modeschule in Ebensee wurde ein Jahrzehnt später als Expositur der Ischler Schule in Ebensee gegründet und die ist ja bis über Salzkammergut hinaus jetzt bekannt, diese Modeschule in Ebensee.
Also eine Frau, die eine wichtige Rolle für die Bildung in der Region gespielt hat.
Ja, obwohl es quasi eine Schule wirklich nur für Stickerei und Handarbeiten war, hat sie doch eine große Rolle gespielt, weil es für die Bildung der Mädchen wichtig war. Und bis dahin, ich weiß gar nicht, ob es da schon Mädchenschulen gegeben hat, weil bekannt sind natürlich die Bürgerschule, die ehemalige, die jetzt die Mittelschule ist, und das war eine Knabenschule.
Liest man ein bisschen nach, wird klar, dass das Anliegen der Gründung einer Mädchenschule für Marie Spanitz heute eigentlich als eindeutig feministisch interpretiert werden darf. Als Ziel dieser Schule wurde nämlich klar formuliert, dass bedürftige Mädchen dadurch finanziell unabhängiger werden. Hier ein Zitat, das die Historikerin Nina Höllinger im Rahmen der Recherche für das Porträt von Marie Spanitz ausgegraben hat. Es stammt aus der Steirischen Alpenpost 1887. Das zweite Ziel heißt Hebung der heimatlichen Industrie, die leider im schönen Salzkammergute vollständig brach liegt. Die Fachschule muss natürlich weiter streben und hofft, ihr Ziel am sichersten zu erreichen, wenn sie die kunstvollen alten Techniken, die von den Urmüttern hier so gut als anderswo geübt wurden, wieder belebt, neue lohnende Techniken einführt und sie so lehrt, dass die dürftigsten Mädchen und Frauen aus den allerärmsten Dörfern und Winkeln des Gebirges imstande sind, selbst während ihrer Lehrzeit schon ein weniges zu verdienen. Alle Frauen erhielten somit die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, sich also selbst erhalten zu können, und darüber hinaus konnten Bedürftige den Unterricht kostenlos besuchen. Ein richtiges feministisches Entwicklungshilfeprojekt von Marie Spanitz also am Ende des 19. Jahrhunderts. Recherchiert hat es unter anderem Nina Höllinger, die erzählt, wie der Entscheidungsprozess überhaupt stattgefunden hat, welche Frauennamen überhaupt vorgeschlagen wurden.
Es war eigentlich auch relativ rasch klar bei uns in der Kommission oder im Projektteam, dass wir nicht nur bekannte Persönlichkeiten Frauen nehmen, sondern Frauen, die wirklich auch aus der Gesellschaft waren, auch teilweise einfache Frauen, dass hier nicht nur Prominente oder man sich Sommergäste aussucht, sondern eben gezielt Ischlerinnen oder die halt wirklich hier länger gelebt haben.
Und wie sieht Dorothea Granerbittel als Fremdenführerin die Bedeutung der Frauennamen im öffentlichen Raum?
Ja, die sind durchaus ein wichtiges Zeichen. Ich meine, die Frauen, nach denen die Plätze benannt wurden, die sind ja abgesehen von der Bertha von Suttner keine bekannten Damen also, oder Frauen gewesen. Sogar die Helene Löhner-Beder war nicht bekannt, weil man nur den Fritz Löhner-Beder kannte. Bislang waren die Gäste eher an den Frauen interessiert, die wirklich adelig waren oder eben die Frauen von großartigen Künstlern waren. Weil die hat man kennt, ja. Aber die Frauen, nach denen die Plätze benannt worden sind, sind eben welche, die man wirklich jetzt erst sichtbar macht. Und die wirklich auch für die Gesellschaft was zustande gebracht haben, die mitunter gar nicht aus einem einfachen Milieu stammten und nicht wirklich viele Chancen hatten, aber die in ihrer Zeit schon sehr viel zu Wege gebracht haben. Und die können durchaus auch ein Vorbild für uns sein.
Thank you. Wie geht es dem Projektinitiator Mario Friedwagner damit, dass sein Projekt nun Realität geworden ist?
Ist eine große Freude für mich. Es geht mir sehr gut damit. Ich habe das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, intendiert. Also ich wollte irgendwie etwas schaffen, was bleibt. Ich habe lange Kulturarbeit gemacht. Das war im Wesentlichen Radio machen. Radio also findet im Äther statt. Das ist sehr flüchtig. Veranstaltungen haben einen Anfang, haben ein Ende. Das ist auch wieder schnell vorbei. Also ich wollte wirklich sozusagen mein kulturarbeiterisches Verständnis in den öffentlichen Raum hineintragen. Da habe ich zwei Projekte gemacht und das war eins davon. Und das war insofern eine coole Sache, weil ich habe mit total professionellen Leuten zusammengearbeitet, mit der unter anderem die Nina Höllinger, die mit der Idee gekommen ist, da man nicht irgendwie große Frauenpersönlichkeiten, die man auf der ganzen Welt kennt, in den Fokus nehmen, sondern tun wir die einfachen Ischlerinnen, die hier gelebt haben, die hier Familie gehabt haben, die hier zur Arbeit gegangen sind, tun wir die ins Zentrum stellen, weil das waren in diesem Fall dann auch jene, die aufgrund der Nazi-Diktatur vertrieben wurden, die ermordet wurden, die ihr Hab und Gut verloren haben, die flüchten mussten. Und es ist wichtig, hat die Nina gemeint, genau diese Leute zu erinnern, diese Frauen zu erinnern. Und das war in der Historikerinnenkommission total schlüssig. Ebenso schlüssig war die Idee von Christian Kläuber, der Zugang, nicht sie sozusagen in den Kampf zu begeben, jetzt auf Umbenennungen zu setzen. Weil das haben wir gewusst aus anderen Städten, da geht wenig weiter, dann kriegst du vielleicht irgendwo am Stadtrand der Straßen gewidmet. Das war für uns nicht das, was wir wollten. Wir wollten Sichtbarkeit erzeugen, wir wollten Sichtbarkeit dort erzeugen, wo Frequenz ist. Und daher war der Zugang vom Dr. Kläuber so super, weil der gesagt hat, hey, schauen wir halt, ob es im öffentlichen Raum so unter Anführungszeichen Leerflächen gibt, Leerstände, die wir dann neu benennen können. Und der ist auch, abseits seiner historischen oder Historikerarbeit, ist ein Stadtgeograf promovierter. Der hat das natürlich gewusst, das gibt's. Ich habe ja da wenig Vorstellung gehabt und auch gerade haben wir dann nachgeschaut, große Plätze wie jener vor der Johann-Nestroy-Schule, hat keinen Namen, heißt Kaiser-Franz-Josef-Straße. Da war dann klar, der muss dann sozusagen, das braucht ein Gegengewicht, Kaiser Franz Josef, Manifest an meine Völker, haben wir gesagt, das soll der Bertha von Suttner Platz werden, die Waffen nieder. Und so sind wir da durchgegangen und haben letztendlich Fakten geschaffen im öffentlichen Raum. Und es gefällt mir, dass das Projekt, dass ich das umsetzen habe können. Die Idee mit diesen professionellen Leuten, aber auch mit Leuten aus der Politik, die dafür ein offenes Ohr hatten. Also in dem Fall die Ines Schiller muss man da wirklich hervorheben, die Bürgermeisterin von Bad Ischl, weil ich habe das Projekt eingereicht gehabt bei der Europäischen Kulturhauptstadt, beim Open Call. Da ist es abgelehnt worden, weil die Frau Schweger gesagt hat, sie können irgendwie keine Infrastruktur schaffen. Aber die Frau Schiller als Bürgermeisterin ist dann auf das Projekt aufmerksam geworden und hat gesagt, das will ich gerne umsetzen, das ist gut, das ist für die Stadt wichtig.
Auch Nina Höllinger habe ich danach gefragt, wie ihr Gefühl ist, jetzt da das Projekt nun verwirklicht ist.
Das ist natürlich eine große Freude, aber die besonderen Momente sind zum Beispiel jene, wo sich dann Angehörige melden im Zuge dieses Projektes von den Frauen, die da jetzt benannt worden sind. Und ich habe jetzt sehr intensiven Kontakt mit der Enkelin von der Rosalia Hahn gehabt, die ja in Ravensbrück gemordet worden ist. Und jetzt durch diesen zusätzlichen Kontakt, der wirklich aber erst durch die Benennung entstanden ist, so viel Fotomaterial und auch Hintergrundinformationen noch erhalten habe zu dieser Frau. Und diese zusätzlichen Ereignisse und diese zusätzlichen Auswirkungen, die solche Projekte haben, das ist eigentlich das wirklich Schöne. Und das ist auch für die Angehörigen von den benannten Frauen, glaube ich, auch ganz was Spannendes und eine Freude.
Mario Friedwagner erzählt von den Reaktionen, die bisher überwiegend positiv ausgefallen sind. Eine Frage begegnet ihm allerdings immer wieder.
Ich habe auch gehört irgendwie, was bringt denn das? Verdienen Frauen dadurch mehr? Nein, verdienen sie nicht, aber ich glaube, wenn man Gleichberechtigung denkt, dann muss man es auf allen Ebenen denken und der öffentliche Raum ist der Ort der kollektiven Erinnerung, in dem wir sozusagen das Politische verhandeln und da braucht es die Sichtbarkeit von Frauen, wenn die nicht gegeben ist, dann geht die da einfach was ab. Also dann stimmen die Machtverhältnisse nicht.
Beide sind sich jedenfalls einig. Es kann nur weitergehen.
Was mir noch wichtig wäre, nachdem da jetzt einmal sozusagen der Fuß in der Tür ist und das ja neue Benennungen sind, also dahinter sich in dem Sinn keine Postadressen befinden, dass man, wenn man in Ischl neue Straßen schafft, dass man die konsequent nach Frauen benennt, damit die Namen von Frauen dann auch auf Paketen, Briefen und Postkarten zu lesen sind. Das ist in dem Fall jetzt nicht der Fall, weil eben das Plätze sind, die wir neu benannt haben und die in dem Sinn sozusagen nicht durch Häuserreihen hinterlegt sind.
Ich hoffe, dass vielleicht auch noch weitere Namen dann einmal hinzukommen. Das wäre natürlich auch wünschenswert, dass die Namen, die wir ja bereits auch recherchiert haben, wir haben ja mehr vorgeschlagen, das ist ja nur eine erste Auswahl sozusagen gewesen, dass da noch zusätzliche gefunden werden. Und es wäre vielleicht auch eine Idee, dass die Bürgerinnen und Bürger von Bad Ischl selber Namen vorschlagen. Das waren einmal so Vorschläge von uns, sozusagen von den Organisatoren, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch von der Gesellschaft was kommen kann.
Von der Gesellschaft kommt jedenfalls Interesse, auch für die Führung der Fremdenführerinnen am vergangenen Weltfrauentag zur weiblichen Geschichte in Bad Ischl. Das war Radio Libre Regional, Redaktion Magdalena Stammler. Diesmal haben wir uns mit den neuen Straßen und Platznamen in Bad Ischl beschäftigt. Vielen Dank an meine GesprächspartnerInnen Mario Friedwagner, Nina Höllinger, Christian Kläuber und die Fremdenführerin Dorothea Kranerbittel. Musik in diesem Beitrag war zu hören von Elisabeth Harnik und Viola Falb, der Track Floating Perspective. Erschienen ist das Musikstück auf einer Compilation von Fraufeld. Das ist eine Plattform, die sich dem Sichtbarmachen der großen Zahl und Vielfalt an Musikerinnen widmet, die im Bereich progressive Formen von Komposition und Improvisation tätig sind. Außerdem wurde zitiert aus dem Buch »Neun Frauen aus Bad Ischl«, das die neuen Plätze und ihre Namenspatroninnen porträtiert. Danke fürs Zuhören und ja, vielleicht sieht man sich einmal in Bad Ischl am Helene-Löhner-Platz, in der Rosalia-Hahn-Allee oder in der Betty-Kohn-Gasse oder an einem anderen dieser neuen Plätze. Musik